886 Radiothek. Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und starten da mit einem inzwischen natürlich sehr komplexen, hoch emotionalisierten Thema, sowieso auch viele Aspekte, die reinfließen, aber schauen wir mal, was so aktueller Stand der Dinge ist. Es ist etwas passiert, wo einige doch Hoffnung hatten, dass was weitergeht. In Summe leider, wir haben glaube ich vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass das irgendwie zu erwarten ist und es ist dann doch nicht wirklich was rausgekommen. Jetzt, wir schauen zum Beispiel auf die Schlagzeile der Presse. Pardon. 5-stündiges Treffen zwischen Putin und Witkow, einer Lösung nicht näher gekommen. Das ist das Zitat eines Vertreters der russischen Seite, der da gemeint hat, man sei dem, man ist nicht weiter vom Frieden entfernt, aber auch nicht näher an einer Lösung des Konflikts. Grundsätzlich, was ist passiert? US-Sondergesandte Witkow hat sich getroffen mit der russischen Delegation, wo auch Putin dabei war. Und dazu auch mit dabei eben Witkow von den USA und der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Die haben sich da 5 Stunden getroffen, haben geplaudert und es ist dann offenbar nichts rausgekommen. Im Vorfeld hat Wladimir Putin selber auch noch Europa quasi gedroht, also so irgendwie. Er hat gemeint, wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100-mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit. Also das natürlich eine hoch schwierige Aussage tatsächlich. Im Vorfeld hat er auch gemeint, dass es ihn sehr verärgert oder hat er sehr kritisiert, dass jetzt hier Vorschläge von Europa in den ursprünglichen 28-Punkte-Friedensplan von Donald Trump aufgenommen worden sind, weil er meint, die unzustimmbaren Vorschläge Europas zielen nur darauf ab, den Friedensprozess zu blockieren, sagt Putin einer Nachrichtenagentur eben. Was natürlich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, also historisch, Putin greift völlig unprovoziert die Ukraine an, greift dort ein, Invasion in Russland, Angriffskrieg. Und seitdem gibt es eigentlich im Prinzip einen, der den Krieg beenden könnte, das ist er. Und was waren denn die Forderungen, die die EU hier eingebracht hat? Das waren vor allem Sicherheitsgarantien und auch Themen, die die Ukraine nämlich als wichtig empfindet, die für sie wichtig ist, nämlich, dass das Land nicht einfach komplett Russland übergeben wird. Weil in dem Friedensplan, der von Donald Trump und seiner Regierung vorgeschlagen worden ist, hat man jetzt immer mehr dann rausbekommen, auch in vielen US-Medien. Das war im Endeffekt einfach die Wunschliste von Russland.
Ja.
In vielen Treffen vorbereitet worden, die auch im Hintergrund passiert sind. Und dann hat man einfach sich angehört, was Russland so sagt. Die wollen diese Region haben, was sie besetzt haben, soll ihnen gehören. Auch Teile, die noch nicht von ihnen besetzt sind, sollen ihnen gehören. Und das ist dann in den Plan reingeschrieben worden. Dass da natürlich die Ukraine überhaupt nicht gefragt worden ist, sondern dass das einfach ein Diktatfrieden wäre, sprich eine Kapitulation der Ukraine und damit auch ein Zugeständnis, Russland kann einfach sich Landfläche in Europa per Krieg und per militärischer Macht holen. Dass da Europa dagegen was hat, ist eigentlich klar, wird aber jetzt hier dargestellt von Putin, als es wäre einfach unzustimmbare Forderungen und das ist quasi ein Gegeninteresse gegen Frieden, also tatsächlich sehr wild gegriffen. Die Frage ist, was genau eigentlich jetzt die Intention auch von Donald Trump und der US-Regierung ist. Da wird hier im Artikel auch geschrieben, dass der Vertreter, der gesandt worden ist, der Teil der US-Administration angehört, die im Prinzip auf eine schnelle Wiederaufnahme der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland setzen. Und auch in der ZIP 2 gestern ist der hochangesehene US-Politologe Francis Fukuyama im Interview gewesen und hat gemeint, naja, es geht vielleicht sogar noch um ein bisschen mehr, weil man weiß ja, Donald Trump und seine Familie bereichern sich ja persönlich massiv an der US-Präsidentschaft in einem Ausmaß, wie so noch nicht da gewesen ist. Ja. In Milliardenhöhe Deals, die sie da abschließen, die ihm persönlich oder auch seinen Firmen und seiner Familie zugutekommen. Und der Politologe hat eben gemeint, das ist natürlich so seine Interpretation auch eine mögliche Motivation, da schnell wieder zu Geld zu kommen, um mit den Russen hier große Deals zu machen. Und spannend natürlich zeitgleich, wenn man sich die andere Meldung anschaut, die wir auch in den Nachrichten haben, die EU will ja jetzt ab Ende 2027 komplett auf russisches Erdgas verzichten, also hier die Energieimporte auf null runterschrauben. Muss man eh sagen, ne? Early Birds sind es keinen natürlich, ja. Also D-Zug werden es nicht in dem Tempo, aber immerhin. Das heißt, da ist der Weg weiterhin zu sagen, man schaut hier Russland mit Sanktionen zu beschränken und auch die Abhängigkeit von Russland zu minimieren. Also in der EU stellt man sich weiterhin darauf ein, dass das einfach noch lange gehen wird, dieses Konflikt, und dass man hier einfach trotzdem versucht, Russland in die Knie zu zwingen auf wirtschaftlichem Wege. Wie die militärische Unterstützung für die Ukraine ausschauen kann, ist das Problem, die USA jetzt auch weiterhin hier zurückfährt und sagt, Donald Trump hat gesagt, ich werde überhaupt nichts mehr hergeben, sondern wir verkaufen anderen Ländern, anderen NATO-Staaten Militärgerät, wir verkaufen es zum Listenpreis, also ganz normal. Wenn die das dann der Ukraine geben wollen, ist mir das wurscht, können sie machen, aber so quasi wieder mal eine halboffizielle Ankündigung, die USA quasi als großer Supporter für die Ukraine dürften das wieder zurückschrauben. Ändert sich aber auch alle paar Wochen, muss man sagen, was er da sagt. Also das weiß man auch nicht, wie ernst man das nehmen kann. Gut, das mal so ein bisschen der Überblick, wie es auf dieser Front tatsächlich ausschaut. Wir kommen nach Österreich und schauen hier zur österreichischen Bundesregierung. Oft vergisst man, dass wir eine haben. Manchmal kriegt man es dann wieder mit. Schauen wir mal, was tun die eigentlich so?
Aber das ist ja auch eine gute Überleitung. Man kriegt jetzt in letzter Zeit gefühlt nicht so viel mit, aber was passiert denn wirklich? Im Standard da ein Artikel. Koalition konnte bisher 14% ihrer Wahlversprechen vollständig umsetzen. Im Herbst vor einem Jahr haben wir gewählt. Im Frühling wurde nach viel Chaos und Film hin und her die Regierung angelobt. Was haben Schwarz, Rot und Pink weitergebracht? Mit der Frage hat sich der aktuelle Politikmonitor von der Uni in Graz beschäftigt. Insgesamt 1647 Wahlversprechen wurden in die Studie eingebunden. Und das Fazit, die Umsetzung von Wahlversprechen hat zwar begonnen, aber es gibt noch eine lange Liste mit offenen Punkten. Gut, fairerweise, es ist jetzt ein Dreivierteljahr erst her, die Angelobung, aber trotzdem, so viel Zeit ist ja auch wieder nicht und 14% klingt da eigentlich recht wenig. Also was ist da passiert? Bei den Wahlversprechen, wie gesagt, ca. 1600 wurden damit einbezogen. Waren Dinge mit dabei wie Beibehaltung des staatlichen Pensionssystems oder auch banale Dinge wie die Weiterführung des Formel 1 Grand Prix in Österreich. Aber natürlich auch, ja, ist wichtig anscheinend für ein paar, ja, dass man es erwähnt im Standard.
Wo stand das auf einem Wahlplakat? Oder in einem Wahlplakat?
Vielleicht in einer Fußnote. Aber es waren natürlich auch wirklich wichtige Dinge mit dabei, wie die Einführung einer Kindergrundsicherung, soziale Reform oder Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit. 14%, wie gesagt, aller Wahlversprechen, die im Wahlkampf ausgesprochen wurden, wurden umgesetzt. 5% nur teilweise und 81% noch gar nicht. Also mit 81% von den Inhalten wurde sich noch gar nicht beschäftigt. Die ÖVP konnte mit 20% am meisten umsetzen. Dahinter liegen die Neos mit 10% und die SPÖ mit nur 8%. Auf die Koalition gerechnet wurde also nur eines von 7 Wahlversprechen bisher umgesetzt. Das ist ein bisschen wenig. Nur ein Drittel der Wahlversprechen wurde überhaupt in das Koalitionspapier aufgenommen. Das kommt ja noch dazu. Die höchsten Umsetzungsraten, also in welchen Bereichen ist am meisten passiert? Außenpolitik, Landwirtschaft und Europa. Bei Gesundheit, Bildung und Umweltschutz, da schaut es leider noch schlecht aus. Da stehen noch viele, viele Versprechen aus. Und wenn wir noch einen kurzen Blick zu den einzelnen Parteien machen, was da passiert ist, was da weitergegangen ist, bei der ÖVP natürlich Wirtschaft, ein zentrales Thema im Wahlkampf. 11% haben sie in diesem Bereich umsetzen können, zum Beispiel steuerliche Anreize für Investitionen in Österreich. 15% außerdem aus dem Bereich Infrastruktur und auch noch etwas bei Institutionsreformen. Nicht umsetzen konnten sie bisher die Senkung der Lohnnebenkosten. Bei der SPÖ, da natürlich Bereich Gesellschaft, Soziales, Umweltschutz wichtig, die haben 16% umsetzen können. Vollständig umsetzen konnten sie die verpflichtende Ausarbeitung von Konzepten gegen sexuelle Belästigung, also Präventionskonzepten. Das ist ein Punkt, den sie komplett, also vollständig umsetzen konnten. Und bei den Neos ist eh klar, inhaltlicher Schwerpunkt die Bildung. 17% aller Wahlversprechen haben die umsetzen können. Das Versprechen, den Leben in einer Demokratie Unterricht einzuführen, das wurde mit ersten Pilotprojekten auch schon teilweise umgesetzt. Also schaut auch gut aus. Umgesetzt wurde schon ein bundesweiter Chancenindex für Schulen zum Beispiel.
Dass nur ein Drittel es reinschaffen ins Wahlprogramm, überhaupt muss man auch sagen, bei einer Dreierkoalition musst du nicht nur mit einer Partei, logischerweise, sondern mit zwei Kompromisse eingehen. Also das muss man in Relation setzen. Ja, wenn eine Partei alleine Regierung hat, kann es alles einschreiben.
Das ist richtig.
Sobald es zwei sind, wird es weniger.
Aber nur drei eines sind. Von 7 Wahlversprechen bisher umzusetzen im Schnitt ist auch nicht so.
Ein bisschen Zeit haben sie noch.
Ein bisschen haben sie.
Außer jetzt legen sie. Aber also, wenn es der österreichischen Tradition des frühen Endes folgt, dann wird es nicht viel mehr. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, es ist so still, dass man eh sagt, ich glaube, die streiten nicht einmal. Die sagen so wenig, die kommen nicht einmal zum Streiten.
Das ist ja Ansichtssache, aber meine persönliche Ansicht ist, es ist gut, wenn wir nichts hören, weil das heißt, es geht was weiter und wird gearbeitet. Hoffentlich.
Das ist die positive Interpretation.
Das ist so wie bei, kleinen Kindern. Ja. Wenn die sich nicht melden und man nichts hört, dann ist es meistens eigentlich gefährlich, aber sie tun was.
Wenn im Kinderzimmer still ist, streiten sie zumindest nicht. Das ist ja immerhin schon
irgendwas. So kann man es aussehen, ja.
Gut, und was haben wir dann noch? Und zwar das, was jetzt eh klar ist, es ist die Weihnachtszeit, die schon in vollem Gange ist und es werden auch schon Backerl vom Christkindl und vom Nordpol bestellt.
Ja, und wir haben ja gestern auch schon dazu beigetragen, in unserer WWW und unserer Wuchtelwichtelwerkstatt haben wir eure Pakete bearbeitet an alle, die uns was geschickt haben, neue Adressen drauf, es geht jetzt auch sehr bald raus, dürft ihr euch auf die Pakete freuen. An die Post an der Stelle, sorry, die haben natürlich einiges zu tun und die Post rechnet mit Rekordmenge im Advent, news.orf.at. Für die Post natürlich heftigste Monat im Jahr, alleine im Dezember werden rund 20 Millionen Pakete erwartet und dazu rechnet man noch mit rund 50 Millionen zu transportierenden Briefen und Weihnachtskarten, also eine unglaubliche Menge. Der erste Rekord ist auch schon gebrochen worden heuer, der hatte mit der Cyber Week zu tun, Black Friday und so weiter. Am 1. Dezember, der Tagesrekord des Jahres, 1,6 Millionen Pakete an einem Tag versorgt. Also unglaubliche Leistung. Für das letzte Quartal des Jahres hat die Post...
Gibt in Österreich nur 9 Millionen Einwohner.
Ich weiß nicht, wer diese Pakete alle bekommt.
What the hell?
Ja, es ist völlig irre. Es ist völlig wahnsinnig. Ja. Hat der Black Friday auch schon gewirkt.
Ja, ich glaube auch, dass an dem liegt. Ja.
Org. Und im letzten Quartal des Jahres stellt die Post sogar 1000 Personen zusätzlich ein, weil sie sonst ist einfach nicht bewältigbar. Es sind auch neue Poststationen in Planung und werden noch umgesetzt. Da arbeitet die Post mit der ÖBB zusammen. 50 zusätzliche 24/7 Poststationen vor Bahnhöfen, damit es auch die PendlerInnen leichter haben. Und es gibt auch eine Premiere, nämlich eine energieautarke Poststation, die sich komplett über ein Photovoltaikmodul am Dach der Bahnstation versorgt. Das ist in Leobendorf in Niederösterreich und das soll dann auch Stück für Stück in ganz Österreich so ausgeweitet werden. Und wenn sich mal fragt, wie geht es der Post überhaupt, weil es gibt ja auch die ganzen anderen Paketdienste.
Da fahrt ihr dann noch nicht, glaube ich. Ne?
Fahrt ihr denen nicht. Und sie sind auch ein riesiger Arbeitgeber in Österreich, rund 20.000 Beschäftigte. Und lässt sich sagen, haben auch Zahlen jetzt veröffentlicht, die Post ist einigermaßen stabil. Es gibt Umsätze, so Brief- und Werbepost, die sind rückläufig, aber im Paketsektor steigen die Umsätze.
Ja gut, also toi 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 durchhalten, ja.
Ja,
und
genau.
Natürlich gut, wenn da Leute dazugestellt, eingestellt werden und nicht die vorhandenen quasi zu Ende gebügelt, das ist also
und
gut so.
Vielleicht auch für uns ein bisschen darauf achten, jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass man auch besonders freundlich ist und geduldig ist, ja, weil gerade bei der Post...
Sollte man immer sein, zu allen Dienstleistern.
Aber vielleicht dauert es ein bisschen länger und da ein bisschen geduldiger sein.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6